Und um zu verstehen, welche Bedeutung Ambedkar hat und was sein Lebenswerk war, wofür er sein Leben lang gearbeitet hat, muss man sich zuerst mal mit einem bestimmten Aspekt der indischen Gesellschaft vertraut machen, nämlich mit dem Kastenwesen. Wahrscheinlich hat jeder von uns schon mal vom Kastenwesen gehört. Es ist eine rigide Unterteilung der indischen Gesellschaft in verschiedene Bevölkerungsgruppen, die voneinander getrennt sind, nahezu in sich geschlossen sind, voneinander abgetrennt existieren. Und es ist ein sehr stark hierarchisches System. Das heißt, es ist abgestuft nach höheren Kasten, höheren Klassen und niederen Klassen. Eine sehr strenge, hochkomplexe Rangordnung innerhalb dieses Systems. Und in einem der Schöpfungsmythen, der indischen Schöpfungsmythen, heißt es, dass es eine Art Urwesen gab oder Urbewusstsein, das wird unterschiedlich dargestellt, aus dessen, in dieser Legende, aus dessen verschiedenen Körperteilen, die in verschiedenen Bevölkerungsgruppen entsprangen. Also aus dem Mund dieses Purusha, dieses Urwesens, entsprangen die Brahmanen, die Priesterkaste, die führende Kaste, die auch den Führungsanspruch hat und sehr viele Privilegien genießt. Aus den Armen entsprangen die Kriegerkaste, aus den Schenkeln entsprangen die Kaste der Händler und aus den Füßen, die schmutzig sind und im Staub sind, entsprangen die Shudra. Das könnte man sagen, das sind die dienende Kaste. Das sind Bauern, Handwerker, Tagelöhner und so weiter. Und deren Aufgabe ist es, den höheren Kasten, den höheren Klassen zu dienen. Das sind also die vier großen Unterteilungen innerhalb der indischen Gesellschaft. Die vier sogenannten Varnas. Und jede von ihnen ist wieder unterteilt in zahllose Kasten. Und jede Kaste ist wieder unterteilt in Unterkasten und in Unterunterkasten. Ein unvorstellbar komplexes System mit tausenden verschiedener Kasten. Und wenn man in eine Kaste hineingeboren wird, dann ist man in dieser Kaste deswegen, weil die eigenen Eltern in dieser Kaste waren. Das heißt, es ist durch die Geburt bestimmt. Und man ist lebenslang an diese Kaste gebunden. Das System ist absolut undurchlässig. Man kann weder aufsteigen, noch kann man irgendetwas ändern. Und die Kaste bestimmt alles, bestimmt jeden Aspekt des eigenen Lebens. Die Kaste gibt vor, welchen Beruf man ausübt. Also wenn man in einer Kaste geboren ist von Straßenfegern, dann wird man Straßenfeger. Es gibt keine andere Möglichkeit, als Straßenfeger zu sein, sein Leben lang, weil das ist die Kaste, in die man geboren wurde. Die Kaste gibt vor, wen man heiraten kann. Die Kaste gibt vor, mit wem man Beziehungen pflegen darf und mit wem nicht. Ob man Zugang zu Bildung hat oder nicht. Die Kaste gibt vor, welches Essen man essen darf, welche Kleider man tragen darf, ob man Schmuck tragen darf oder nicht, ob man einen Tempel betreten darf oder nicht. Ob man aus einem bestimmten Brunnen trinken darf oder nicht. Ja, die Kaste gibt alles vor. All das gehört zur Kastenpflicht, in die man hineingeboren wird, die man per Geburt erhält. Und es ist sozusagen die Aufgabe jedes Einzelnen, diese Kastenpflicht treu zu erfüllen, sein ganzes Leben lang. Und selbst der Versuch, irgendetwas an dem eigenen Status zu ändern, der Versuch, irgendetwas an dieser Lebensweise zu ändern, wird als zutiefst verwerflich und falsch betrachtet. Es ist ein Verbrechen, sich gegen seine Kastenpflicht zu wehren. Und noch unterhalb dieser vier großen Schichten, die ich vorhin kurz genannt hatte, die so mythologisch erklärt werden, wie die entstanden sind, noch darunter gibt es weitere Schichten und weitere Kasten. Ja, die wurden früher als die Kastenlosen bezeichnet, was nicht ganz stimmt, weil das sind auch Kasten. Sie galten als die Unberührbaren. Und sie wurden so genannt unberührbar, weil ihr Status derart niedrig war, noch niedriger als der Shudras, dieser Bauern- und Dienerkaste. Der Status war so niedrig, dass schon die Berührung mit ihnen als verunreinigend galt. Sie galten als schmutzig, als verseuchend. Unberührbare durften nicht aus Brunnen der Kastenhindus trinken, das war ein Verbrechen. Ja, sie durften nicht mit ihnen zusammen essen. Gegenstände, die sie berührt hatten, galten als verseucht, verschmutzt, verunreinigt. Das heißt, ein Gegenstand, den ein Unberührbarer angefasst hat, der konnte nicht ohne weiteres von einem Kastenhindu angefasst werden. Teilweise sogar der Schatten eines Unberührbaren galt als verseuchend, verunreinigend. Ja, also wenn man im Abendlicht unterwegs war, musste man als Unberührbarer achten, dass der eigene Schatten um Gottes Willen nicht auf einen Kastenhindu fällt, weil damit hätte man ihn verschmutzt und dann hätte sich aufwendig rituell davon wieder läutern müssen. Deswegen war es manchen dieser unberührbaren Kasten untersagt, überhaupt bei Tageslicht manche Dörfer zu betreten. Die mussten da zwar Aufgaben erfüllen, vielleicht die Fäkalien wegräumen, aber das mussten sie nachts machen, damit sie auf gar keinen Fall die Kastenhindus verunreinigen konnten. Und manche dieser unberührbaren Kasten gelten als dermaßen verunreinigend. Also es gibt immer noch tiefere Stufen, dass selbst ihr Blick als verunreinigend wirkt. Ja, selbst wenn diese Person sich nähert auf 10 Meter oder einen anschaut, ist das schon eine verseuchende Wirkung. Das heißt, diese Menschen waren nicht nur unberührbar, die waren sogar unnahbar oder sogar unsichtbar. Also dass Menschen tatsächlich sich ihr Leben lang versuchten, verdeckt zu halten, nicht gesehen zu werden von Kastenhindus. Also in diesem System wird der Wert des Menschen nicht an seiner Moral bemessen, nicht an dem, was er kann, wie er ist, nicht an seinem Charakter, sondern einzig und alleine durch seine Geburt. Die Geburt bestimmt den Wert, den ein Mensch hat. In einem wichtigen Hindu-Text heißt es, ein religiöser Text, ein Brahmane ist verehrungswürdig, auch wenn er alle Laster in sich vereint. Ein Shudra ist verabscheuungswürdig, auch wenn er alle Tugenden in sich vereint. Jetzt können wir vielleicht mal einen kurzen Moment innehalten und versuchen uns vorzustellen, wie ein Mensch sich fühlt, der so aufgewachsen ist. Ein Mensch, der von seiner Geburt an mit solchen Bildern von sich selbst aufgewachsen ist. Ja, wir haben manchmal vielleicht das Gefühl, dass wir traumatisiert wurden, weil irgendein Lehrer ungerecht zu uns war, als wir noch klein und zart und verletzlich waren. Aber stellen wir uns einfach mal vor, wie muss sich ein Mensch fühlen? Was muss die Geistesverfassung eines Menschen sein, der so aufgewachsen ist, sein ganzes Leben lang so behandelt wurde und so auch von sich selbst gedacht hat? Und dessen Eltern und dessen Großeltern und Urgroßeltern genau so auch aufgewachsen sind. Der immer nur von sich als dem letzten Dreck dachte. Seit Generationen. Manchmal wird gesagt, dass das Kastensystem in Indien mittlerweile abgeschafft ist, aber das stimmt so nicht, so einfach ist das nicht. Was stimmt, ist, dass seit über 60 Jahren vor dem Gesetz Kastendiskriminierung nicht mehr erlaubt ist. Das heißt, vor dem Gesetz sind in Indien alle Menschen gleich und niemand wird aufgrund seiner Kaste diskriminiert. Aber in den Köpfen, in der Praxis, existiert dieses Kastensystem weiterhin. Es wird immer noch aufrechterhalten. Weniger in den Städten. Ja, es hat sich schon einiges geändert. In den Städten ist das Kastensystem doch zu einem hohen Maße ausgehöhlt. Allein schon deswegen, weil in so einer anonymen Umgebung einer Großstadt kann man auf den ersten Blick gar nicht wissen, wo der andere gerade in seinem gesellschaftlichen Status hingehört. Und viele der sogenannten Unberührbaren, für die hat sich viel geändert, gerade wenn sie in den Städten leben. Ja, sie sind teilweise zu Wohlstand gekommen, haben bezahlte Berufe, haben Bildung erworben und so weiter. Aber gerade auf dem Land, in den Dörfern, wo teilweise das Leben noch so ungefähr so ist wie vor 1000 Jahren, hat sich nicht so viel geändert in den kleinen Dörfern. Dort ist das Kastensystem noch zutiefst lebendig. Und auch heute gibt es dort Menschen, die in einer Art Leibeigenschaft leben. Ja, das entsteht dadurch, dass vielleicht ein Tagelöhner, weil er in Not ist, weil er hungert, sich Geld von seinem Dienstherrn leiht, das heißt sich verschuldet und sein Einkommen einfach nicht reicht, um diese Schulden jemals wieder zu begleichen. Das heißt, er steht in der Schuld seines Herrn und daraus leitet der Herr zum Beispiel das Recht ab, dass die Kinder dieses Menschen für ihn kostenlos arbeiten. Das ist eine Art moderne Sklaverei, wie sie es auch in anderen Teilen der Welt auch heute noch gibt, wie wir wissen. Ab jetzt würde ich gerne den Begriff unberührbar vermeiden. Mal gucken, vielleicht flutscht er mir noch raus. Aber eigentlich die Menschen, die aus diesen unteren, vormals unberührbar genannten Kasten stammen, empfinden diesen Begriff als zutiefst diskriminierend. Ist er ja auch. Ja, niemand ist unberührbar. Das gibt es nicht. Das ist eine Idee im Kopf. Niemand ist unberührbar. Das heißt, diese Menschen selbst nennen sich die Dalit. Dalit heißt so viel wie die Geknechteten, die Unterdrückten. Und so werde ich jetzt versuchen, sie zu nennen. Nach Statistiken, die ich im Internet gefunden habe, ist es auch heute noch so, dass alle 18 Minuten in Indien ein Verbrechen an Dalit begangen wird. Jede Woche gibt es 13 Morde, 27 Gewaltübergriffe und 5 brennende Häuser von Dalit, die angesteckt wurden. Sehr gerne werden Häuser zum Beispiel angesteckt, weil eine Dalit-Familie die Frechheit besaß, sich über ihr per Geburt zustehenden Status zu erheben, indem sie zum Beispiel zu Wohlstand kommt, vielleicht Land erwirbt und dafür wird sie dann von Kastenhindus gestraft, von militanten Kastenhindus. Gerne werden auch Frauen zu dem Zweck vergewaltigt. Dr. Ambedkar selbst beschrieb diesen Zustand als eine Art Holocaust. Und damit hat er überhaupt nicht übertrieben. Der Begriff ist nicht zu groß. Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ohne Gleichen. Ich sage ohne Gleichen bewusst, es gibt Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gibt und gab es auch in anderen Teilen der Welt. Aber wenn man überlegt, zu dem Zeitpunkt, als in den USA die Sklaverei aufgehoben wurde, gab es 3 bis 4 Millionen schwarze Sklaven, die befreit wurden. In Indien gibt es 70 Millionen Dalit, vormals Unsichtbare. Und diese Praxis wird seit mindestens 1000 Jahren, wenn nicht länger, ausgeübt. Das heißt, es ist wirklich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit in einem Ausmaß, was unvorstellbar ist.